Und auf einmal sitzt du tatsächlich mit Tim Gabel zusammen und besprichst das Onlineshop-Projekt. Den Onlineshop, den wir jetzt auch mittlerweile seit über 3 Jahren betreuen.
Herzlich willkommen beim Too Nice Podcast. Der Podcast rund um das Thema Filmproduktion, Social Media und spannenden Persönlichkeiten. Präsentiert von Simon und Felix. Viel Spaß!
Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Too Nice Podcast. Heute ein weiterer Gast. Herzlich willkommen, Maxi von Brand Boosting. Was geht ab?
Ja, was geht ab? Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
Und sehr gerne.
Bin gespannt, was uns erwartet.
Ja, wir starten einfach mal ganz klassisch rein und darfst dich gerne kurz vorstellen. Wer bist du und was machst du genau?
Wer bin ich? Maximilian Bitzer, einer der beiden Gründer und Geschäftsführer, so in diesem Kontext von Brand Boosting mittlerweile, aber auch von einer sich ausweitenden Unternehmensgruppe. Und wer bin ich, was mache ich? Shopify Shops erfolgreich, das heißt, mit dem Unternehmen, in dem ich hauptsächlich tätig bin, Brand Boosting, gehen wir hin und bringen Shops sozusagen auf das nächste Level. Und das mache ich. Wer ich bin, da ist vermutlich noch vieles weiteres zu ergänzen. Ansonsten, falls ich mal nicht arbeiten bin, gerne ins Fitnessstudio. Das sind, glaube ich, schon mal ganz hilfreiche Attribute.
Okay, cool. Das heißt, ihr seid im E-Commerce hauptsächlich unterwegs, im Bereich Shopify, Optimierung von Shopify-Shops. Wie seid ihr da drauf gekommen? Geh mal ein paar Schritte so an Anfang. War das von Anfang an die Idee, so zu sagen, okay, wir starten mit Shopify-Shops, optimieren die, oder hat sich das entwickelt? Wie kam das zu dem Thema?
Also tatsächlich haben wir gestartet oder habe ich gestartet während dem Abi mit einem eigenen Online-Shop und habe dann so im Fitnessstudio, also das Intro hat schon mal sehr gut gepasst, meinen heutigen Co-Geschäftsführer, den Tim, kennengelernt. Und wir haben dann eigene E-Commerce-Projekte aufgebaut, aber dann recht schnell auch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis einfach immer wieder, hey, könnt ihr mal, was meint ihr oder könnt ihr da mal draufschauen, Anfragen bekommen und haben dann gemerkt, dass eigentlich der Bedarf nach unserem Wissen viel höher war als nach dem 17.000. Dropshipping-Store. Mhm. Und so sind wir dann dazu gekommen, dass wir letztlich dann angefangen haben, E-Commerce-Shops zu betreuen und zu begleiten und hatten dann so den ersten großen Erfolg, und da war dann eigentlich der Weg in Stein gemeißelt.
Okay, cool. Von da an ging dann die Reise los und jetzt heute steht ihr bei, wir hatten es vorhin kurz davon, knapp 30 Mitarbeitern, richtig?
Genau.
Und auch Kunden, die wirklich, namhafte Kunden, die sich sehen lassen können auf jeden Fall. Da gehen wir gleich noch drauf ein zum Status Quo. Mich wird so ein bisschen diese Reise nochmal dahingehend interessieren. Jetzt sagst du, okay, das war... Euer Wissen war viel mehr gefragt, als einfach nochmal einen eigenen Shop aufzubauen. Wie seid ihr da dann rangegangen? Habt ihr dann gesagt, okay, komm, wir gründen jetzt einfach und verkaufen erstmal die Beratung, die Dienstleistung? Wer waren vielleicht auch die ersten Kunden, die ersten Erfolge? Nehmt uns da nochmal so ein paar Schritte mit rein.
Ja, also in der Anfangszeit haben wir uns zusammengetan mit einer Werbeagentur, also einer ganz klassischen Print-Agentur, und haben da wirklich von A bis Z gemeint, okay, jetzt bieten wir mal alles an. Scheinen uns hier im E-Commerce auszukennen, aber irgendwie, die wollen auch immer Webseiten und Visitenkarten und dann irgendwie auch mal noch jemanden Flyer. Und haben ja eigentlich ziemlich planlos gestartet, ehrlicherweise, mit, hey, wir können PC sehr, sehr gut bedienen, also sehr überspitzt gesagt, und lassen uns das als Dienstleistung verkaufen. Und so sind wir reingestartet und, ich sag mal, auch reingestolpert, haben dann auch das erste Geschäftsjahr erfolgreich besonders, also nach wie vor da sehr stolz drauf, abgeschlossen, aber nichtsdestotrotz auch gemerkt, okay, sowohl den Flyern als auch in Visitenkarten liegt einfach nicht so die Leidenschaft. Und da haben wir uns dann sozusagen sukzessive spezialisiert. Da kommen wir bestimmt später auch noch drauf, was da so etwaige Methoden und Co. waren, und wurden dann jetzt binnen der letzten 5 Jahre dann immer spitzer in das Thema Shopify-Shops erfolgreich machen und Co. Sozusagen positioniert.
Mhm. Ja, lass uns da gerne gleich reingehen. Was waren denn so die Herausforderungen bei der Spezialisierung, bei der Positionierung? Wie hat sich das bei euch entwickelt dann?
Ja, also tatsächlich habe ich gemerkt, okay, das, was wir tun, das funktioniert, aber wir haben hier wirklich so verschiedene Qualitäts- und Know-how-Niveaus und auch Leidenschaftsniveaus. Mhm. Das heißt, uns hat immer schon interessiert, wenn so ein Projekt besonders erfolgreich war. Und das heißt, der Kunde besonders zufrieden und die Kunden unserer Kunden besonders viele und besonders mehr. Also wenn wir wirklich gesehen haben, das, was wir tun, hat einen Impact. Auf der gleichen Seite haben wir gesehen, wenn wir nur irgendwelche Visitenkarten machen, dann ist das total langweilig und interessiert uns auch nicht wirklich. Und so kam dann von mir tatsächlich mal der Impuls, einen alten Professor, wo ich als Schülerstudent an der Hochschule teilgenommen habe, anzuschreiben, wo ich einfach dachte, Mensch, der muss doch irgendwas wissen. Der unterrichtet Wirtschaftsinformatik und der hat mich dann auf die engpasskonzentrierte Strategie nach Wolfgang Mewes gebracht. Und diese beschreibt letztlich, dass man sich auf sein größtes Kompetenzfeld und auch auf das größte Nutzenpotenzial einer Zielgruppe spezialisiert. Und so war das dann im ersten Schritt nur noch digital, dann nur noch digitale Webseiten und Online-Shops, dann nur noch Online-Shops, dann nur noch Shopify-Shops und dann irgendwann eben nur noch Shopify-Shops erfolgreich machen. Mhm. Das heißt, das ist das Feld, in dem wir auch heute agieren, Shopify-Shops, wo wir feststellen, dass wir mit unserem Know-how wirklich Input liefern, der einen Mehrwert erzeugt und der Mehrwert überproportional zu dem ist, was wir letztlich ja an Auftragsvolumen da verorten, um das Ganze umzusetzen.
Okay, nice. Klingt echt spannend, weil wir da ja auch oft mit dem Thema konfrontiert sind, gerade Positionierung und Spezialisierung, wo wir uns als Kreative extrem schwer tun, muss ich sagen, weil wir es halt auch lieben, viele verschiedene Themen einfach zu sehen jeden Tag, viele verschiedene Branchen zu sehen und wir jetzt nicht sagen, okay, wir sind der Experte für Zahnärzte beispielsweise, also da sehen wir uns einfach nicht, wenn es aber auch einen großen Nutzen mitbringt, wenn man einfach sich ja besser positionieren kann, als Experte für ein Thema wahrgenommen wird und natürlich auch immer dieselben Probleme und Herausforderungen löst in derselben Branche, das heißt, man muss auch gar nicht so weit sein Know-how ausweiten. Ja, man muss jetzt nicht irgendwie WooCommerce verstehen und Shopware und alle möglichen Plattformen, sondern halt Shopify und das in Exzellenz. Und das ist schon geil, sich da so zu spezialisieren. Und man sieht ja auch, was das für eine Auswirkung bei euch hatte. Was hat sich verändert nach dieser Spezialisierung? Kannst du mal darauf eingehen?
Ja, also nahezu alles hat sich verändert. Mhm. Tatsächlich. Also wir haben auf einmal angefangen. Das Allergrößte waren Lernkurveneffekte. Das heißt, wir haben das, was wir einmal gemacht haben, im nächsten Projekt wieder gemacht und haben gewusst, wie geht das? Mhm. Das hört sich jetzt so trivial an, aber davor haben wir uns immer wieder in neue Shopsysteme, in neue Anforderungsstellungen eingearbeitet. Ja, und das war letztlich nervig. Du machst immer wieder was das erste Mal. Und so hatten wir auf einmal ein Feld, in dem wir uns auskannten und in dem wir auch wirklich immer wieder Wissen auf das bestehende Wissen hinaufsetzen konnten sozusagen. Und vor allem auch die Wahrnehmung im Markt. Das heißt, der Markt hat dich auf einmal viel, viel ernster genommen. Wenn du sagst, hey, ich bin Shopify-Experte, ich kenne mich hier wirklich aus und du das dann auch wirklich in der Umsetzung belegen kannst. Das hat dann dazu geführt, dass wir auch auf einmal weiterempfohlen wurden. Und zwar nicht sozusagen in Projekte, die wir dann irgendwie ablehnen mussten oder einen fadenscheinigen Grund finden mussten, dass wir gerade zu voll sind, sondern wirklich in spannende Cases, wo wir dieses Wissen erneut einbringen konnten, selbst wieder lernen konnten und so dann auch die ersten Mitarbeitenden in dem Feld wirklich als Spezialisten aufbauen konnten.
Okay, sehr nice. Also es bringt einige Vorteile mit sich auf jeden Fall.
Ja, und was an der Stelle vielleicht spannend ist, es gibt ja ähnlich, also wir haben uns dann sozusagen auf das Produkt Shopify, aber auch auf die Zielgruppe Shopify Shop Besitzer oder Menschen spezialisiert, die auf Shopify gehen möchten. Aber es gibt sozusagen ja auch noch viele weitere Spezialisierungsarten oder Methoden, zum Beispiel auch die Engpass-Spezialisierung, die ich zum Beispiel bei euch sehen könnte, dass ihr einfach den Engpass eurer Kunden löst, indem ihr eure Kreativität dort einbringt, aber vielleicht auch gar nicht zwangsläufig spezialisiert seid, eben jetzt auf Zahnärzte oder ähnliches, sondern mit eurem Wissen und eurer Erfahrung in der Kreativität das so ein Stück weit einbringt. Wir haben bei uns dann einfach geschuldet dessen, dass wir so gute Erfahrungen gemacht haben mit der Spezialisierung, alle drei Spezialisierungen sozusagen mitgenommen. Das heißt, auf Shopify, auf Shopify-Nutzer oder Menschen, die auf Shopify oder Unternehmen, die auf Shopify gehen möchten und dort dann eben noch der Engpass der erfolgreichen Shopify-Shops. Mhm. Und so konnten wir uns dann wirklich um ein Problem positionieren oder um eine Herausforderung, um einen Engpass der Zielgruppe, der auch entlang des Wachstumspfads von so einem Shopify-Shop dann wandert. Das heißt, einmal ist es das technische Setup, Im nächsten Schritt ist es das Setup der Tracking-Tools. Im übernächsten Schritt ist es das Setup der Marketing-Kampagnen. Und wenn die richtig gut laufen, dann der nächste Shop, um zum Beispiel zu internationalisieren. Und so können wir jetzt sozusagen unsere Zielgruppe sehr, sehr tief, dort dann aber auch wiederum umfassend betreuen, eben erfolgreich online zu verkaufen. Das ist, worum es geht für uns.
Okay, nice.
Und spannend.
Extrem sogar, ja. Wie wichtig würdest du sagen, ist gerade dieser Part von erfolgreichen Shopify-Shops, wo du sagst, okay, wir haben irgendwo auch ein messbares Ergebnis, wo wir der Zielgruppe auch irgendwo einen Ziel verkaufen können oder einen höheren Belief, sage ich einfach mal. Wie viel hat der Part nochmal einen Unterschied gemacht, als ihr das in euer Angebot oder in eure Positionierung mit eingearbeitet habt?
Das war sozusagen das ist auch der aktuelle Wachstumshebel, den wir gesetzt haben. Also es ist unfassbar wichtig, weil wir tatsächlich festgestellt haben, sowohl für unsere Kunden als auch für uns, also für beide Parteien, aber auch für die Kunden unserer Kunden, ist letztlich am meisten geholfen, wenn wir uns darauf spezialisieren, wo unser Wissen den höchsten Impact hat. Das heißt, ein Shopify-Shop, den wir nicht als erfolgreich oder erfolgsfähig bewerten, der schützt uns davor, unsere Zeit in einem Projekt zu verplempern, wo unser Wissen einfach nicht so nutzvoll ist wie in einem anderen. Das ist auch so dieser Opportunitätsgedanke. Aber auch gleichzeitig unsere Kunden haben letztlich, wenn sie uns beauftragen, wir aber in diesem Shop keine nennenswerten Erfolgschancen sehen, auch nichts gewonnen. Außer einen Auftrag, den wir dann bearbeiten. Am Ende haben sie ein Ergebnis, aber wir wissen schon bei der Auftragsannahme, es wird nirgends hinführen. Und so haben wir dann letztlich, ich nenne es mal auch, gewisse kommerzielle Due Diligence-Elemente implementiert, um einfach herauszufinden, macht es Sinn, hier Zeit zu investieren oder ist die Zeit vielleicht auch besser auf einem Bestandsprojekt investiert?
Okay, cool. Geil, danke schon mal für die Insights an der Stelle.
Gerne.
Vielleicht, um grundsätzlich die Zuhörer zum Thema Online-Shop nochmal abzuholen, was würdest du denn konkret sagen, was unterscheidet jetzt einen guten Online-Shop von einem wirklich sehr, sehr guten, erfolgreichen Online-Shop?
Ja, für mich ist das Thema das Beherrschen der Customer Journey. Also ein guter Online-Shop, der ist von mir aus Conversion optimiert. Ich schalte Meta-Ads und die Kunden konvertieren jetzt 20% besser oder konvertieren überhaupt profitabel. Das ist nett und das sind für mich, also das sind Basics, das muss laufen. Wenn ich jetzt aber einen Shopify-Shop wirklich erfolgreich machen möchte, dann geht es darum, die Customer Journey zu verstehen und zu verstehen, wie kann ich aus dieser einen Conversion mehr Conversions machen, also mehr Käufe, mehr auch Subscriptions zum Beispiel, gerade so im Nahrungsergänzungsmittelbereich, wo wir viel aktiv sind. Und dann auch der Gedanke, wie kann ich zum Beispiel weitere Kunden akquirieren über zum Beispiel Empfehlungsprogramme oder auch, wie kann ich den durchschnittlichen Bestellwert pushen, indem ich auf einmal Upsell- oder Cross-Sell-Produkte, also Hinzuverkaufsprodukte, in den Shop aufnehmen oder eben durch, wie eben angesprochen, Abonnementmodelle. Und so wird es dann möglich, sozusagen aus einem guten Shop so einen sehr, sehr guten zu machen, der sich dann letztlich, und darum geht es auch für uns, steuern lässt. Das heißt, ich kann nicht dem Zufall überlassen, wie gut ist jetzt meine Conversion Rate, steigt zum Beispiel der Wettbewerb auf Meta und meine Kosten sind wieder zu hoch, dass ich nicht mehr profitabel bin, sondern wenn ich weiß, hey, okay, jetzt ist der Wettbewerb auf Meta höher, aber ich habe eine E-Mail-Liste mit 25.000 Leuten, dann nutze ich eben die, um jetzt den Umsatz zu akquirieren, während die anderen ihr Geld auf Meta verbrennen.
Ja.
Okay, smart.
Leuchtet ein.
Das heißt, wie geht ihr da genau vor, wenn du jetzt sagst, okay, ihr habt schon ein gewisses Schema, eine gewisse Zielgruppe, vielleicht auch gewisse Standards, die eingehalten werden müssen, dass ihr am Ende ein Ergebnis liefern könnt, auch sagen könnt, okay, da sehen wir das Potenzial, einen richtigen Impact zu liefern. Wie muss so ein Kunde aussehen? Was muss der mitbringen? Welche Kriterien müssen da erfüllt sein?
Ja, wir haben da verschiedene Bereiche. Das heißt, einmal muss er seine Produkt- oder Servicekompetenz beherrschen. Das heißt, das Produkt, was er anbietet, muss gut sein oder als gut zu bewerten sein. Es liegt ja auch immer in einer gewissen Subjektivität, aber es muss verständlich sein. Die Qualität des Produkts ist aussagekräftig. Das heißt, das, worum es im Kern geht, funktioniert. Und daneben geht es um eine gewisse Unternehmerkompetenz. Das heißt auch um die Kompetenz, Entscheidungen zu treffen auf Basis von Zahlen, Daten, Fakten, als auch vom Bauchgefühl, aber das mit einer gewissen Stringenz, mit einer gewissen Logik, mit der Fähigkeit, auch in komplexen Entscheidungsprozessen sozusagen am Ball zu bleiben. Das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an. Was heißt das konkret? Wir schauen uns an, ist dieses Produkt jetzt auch im Vergleich zu Marktteilnehmern wettbewerbsfähig überhaupt? Also macht es hier überhaupt Sinn, Wettbewerbsvorteile zu versuchen auszuspielen? Und auf der anderen Seite, ist das Unternehmen an sich fähig, mit uns überhaupt zusammenzuarbeiten? Das heißt, versteht die Person, die dort in der Geschäftsführung oder im Marketing sitzt, grundlegende Kennzahlen im Marketing? Mhm. Gibt es da grundlegende Kalkulation? Gibt es Deckungsbeitragsrechnung? Gibt es auch Informationen zu zum Beispiel Fixkostenanteilen? Das heißt, so ein Stück weit so eine BWL-Basis. Und dann auf der anderen Seite gehen wir wirklich rein und schauen uns dann den Shop im Detail an und eruieren, mit unserem Impact kann der Kunde binnen 6 Monaten einen positiven Return on Investment, sozusagen unsere Dienstleistung, haben oder nicht. Mhm. Dort schauen wir uns dann einfach alle relevanten Kennzahlen im Shop an und bauen Hypothesen, was wir machen würden, welchen Impact das hat. Und abhängig davon, wie hoch das Delta inzwischen ist und unseren Hypothesen sind, entfällt dann sozusagen die Entscheidung.
Okay. Das heißt, auch für den Kunden ist die Entscheidung letztendlich relativ einfach, weil ich ja schwarz auf weiß letztendlich auch sehen kann, okay, so hoch ist mein Risiko, der Zeitraum, bis ich den Return of Invest drin habe. Letztendlich ist eine relativ datenbasierte Entscheidung für den Kunden. Natürlich auch irgendwo menschlich muss es passen, logisch, ja, von beiden Seiten. Aber eure Strategie ist also auch im Vertrieb so zu sehen, wir geben quasi schon alles vor, um die Entscheidung zu treffen aufgrund von Zahlen, Daten, Fakten.
Man kann sagen, wenn ein Kunde von uns ein Angebot erhält, dann sollte er mit uns zusammenarbeiten. Ja. Weil wir sozusagen so viel Zeit investiert haben, zu bewerten, ob das Sinn macht, dass wir uns sicher sind, dass es sozusagen den Schritt, also das Restrisiko wert ist. Mhm. Wir geben tatsächlich keine Erfolgsgarantie, weil wir einfach auch von Marktfaktoren abhängig sind. Aber wir haben sozusagen einen hohen Zufriedenheitsanspruch. Und den wollen wir beibehalten. Den haben wir in der Vergangenheit phänomenal aufbauen können und das ist unser höchstes Gut. Das heißt, wir leben davon, dass auch unsere Kunden, die Geschäftsführer oder die Head of Marketing auf Veranstaltungen oder ihrem Netzwerk gut über uns sprechen und so auch neue Kontakte, neue Möglichkeiten entstehen.
Cool, sehr geil.
Mega, was waren denn so Projekte, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind? Was für Kunden, was für Online-Shops?
Also ein Projekt, was uns dann letztlich dazu geführt hat, auch die Spezialisierung einzugehen, das war unser erstes großes Softwareentwicklungsprojekt. Wir haben uns eines Tages dann darauf vereinbart, mit dem Kunden hier nicht über Namen oder Details sprechen zu wollen. Aber das war so ungefähr das Projekt, in dem alles schiefgelaufen ist, was hätte schieflaufen können. Und so für uns auch der ausschlaggebende Punkt war zu sagen, hey, wir können zwar richtig gut Software entwickeln, aber das ist ein so breites Feld, dass wir auch hier wir uns spezialisieren wollen. Das war wirklich so das Negativbeispiel, ja, wie ein Projekt laufen kann oder auch nicht. Mhm. Und dann, ja, haben wir wirklich riesige Erfolgsstories. Um vielleicht ein, zwei rauszupicken, die erste große Kampagne mit Contra K, wo wir einen Return on Ad Spend von über 26 erzielt haben. TikTok Europe auf uns zugekommen ist und selbst mit uns eine Case Study gemacht hat und im Anschluss auf einmal Contra K auf uns zugekommen ist und gesagt hat, hey, das lief ja jetzt so krass, lass zusammen noch eine Firma gründen. Das war so mit das eines der krassesten Projekte und auf der anderen Seite, wo ich auch einen hohen persönlichen Bezug dazu oder noch größeren persönlichen Bezug dazu hatte, war oder ist weiterhin die Zusammenarbeit mit G-In, Ola Kala und den sozusagen Geschäftsführern, insbesondere Tim Gabel. Da einfach der Funfact, ich habe früher halt die Videos, immer jedes Video angeschaut und auf einmal sitzt du tatsächlich mit Tim Gabel zusammen und besprichst das Online-Shop-Projekt, den Online-Shop, den wir jetzt auch mittlerweile seit über 3 Jahren betreuen. Mhm. Und das war schon ein Meilenstein, wo ich nenne es mal einen Full-Circle-Moment, wo du dann auf einmal da sitzt und eine Story, die ich sicherlich erzählen kann, war so die Frage nach Vertrauen so ein Stück weit. Und dann konnte ich antworten, hey, ich gucke deine Videos jetzt ungefähr 10 Jahre oder 8 Jahre an. Also Du kennst mich jetzt vielleicht noch nicht so lange, aber ich kenne dich tatsächlich schon ein Stückchen länger. Und geil. Genau, das war so der Start in die Zusammenarbeit, die bis heute anhält.
Mega. Nice. Sehr, sehr nice.
Ja, ey, das sind schon krasse Referenzen, muss man definitiv sagen. Darfst du gerade über die Story mit Contra K, darfst du da ein bisschen mehr erzählen? Weil es wäre schon interessant, da vielleicht mal die Behind the Scenes noch zu hören.
Ja, also ich kann sicherlich nicht auf alle Themen oder auf alle Aspekte eingehen.
Klar.
Was hier einfach klar ist oder was hier auffällt, ist, dass gerade so Musikunternehmen oder auch Künstler besonders interessant sind, um im E-Commerce sehr erfolgreich zu werden. Das ist eigentlich was, worüber ich viel sprechen kann, weil hier häufig eine hohe, ähnlich wie bei euch, eine extrem hohe Kreativität ist. So Themen wie stringente und auch sozusagen kalkulierte E-Commerce-Prozesse einfach nicht ganz in der Natur liegen. Und wir konnten hier einfach oder können hier extrem, extrem gut dieses Wissen eben einbringen, um sozusagen diese Kreativität nochmal viel, viel krasser zu hebeln. Ja, Stories gibt es mittlerweile einige. Ich kann oder möchte tatsächlich auf wenige davon eingehen, einfach aus gegenseitigem Respekt. Aber falls mir da ad hoc eine spannende Story noch einfällt, kommen wir gerne drauf zurück.
Aber was ihr da konkret macht, ist, dass ihr Musiker vor allem dann betreut im E-Commerce und sagt, hey, ihr habt eine krasse Reichweite, eine krasse Fanbase, eine sehr kaufkräftige Fanbase auch. Wir stellen euch das ganze Technische, einen Online-Shop, Merchandise-Produkt, mehrere Produkte, whatever, und ihr promotet es einfach nur, beziehungsweise steht davor mit eurem Namen oder je nachdem, wie genau läuft es ab? Kannst du da vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen, ja, was ihr da konkret macht?
Also was wir ganz konkret machen, ist die Online-Shops erstellen und optimieren. Das ist ganz konkret das Schalten von bezahlten Werbeanzeigen und eben sozusagen die einhergehende Steuerung und Kontrolle über Tracking-Tools, über Business-Intelligence-Tools, um dann sozusagen aber auch für die Zukunft hinausgehen zu können und planen zu können, welche Produkte liefen besonders gut, welche Bereiche sind besonders profitabel und wo sollte sich auch sozusagen eine nächste Produktpalette hinentwickeln. Das sind so die Bereiche, in denen wir da aktiv sind. Das heißt, wir gehen hin, bauen erstmal das Setup, kümmern uns dann aber darum, dass die Produkte, die eben zur Community des Künstlers, des YouTubers, des Influencers etc. passen, besonders gut und besonders ertragreich gekauft werden, gehen dann aber auch hin und nutzen diese Erkenntnisse, um eben eine Produktpalette für die Zukunft weiterzuentwickeln. Das ist das, was wir da ganz konkret oder möglichst konkret tun.
Ja. Okay, sehr cool. Ja, das war die eine oder andere Story entsteht, das kann ich mir schon vorstellen, wenn man mit solchen Leuten zusammenarbeitet. Da passiert einiges.
Ja, aber cool. Ich kann eins spoilern oder eins vorwegnehmen. Ja. Das darf ich sagen, es ist wirklich extrem spannend und extrem positiv. Das heißt, was wirklich eindrucksvoll ist, ist auch, wie wertschätzend und wie positiv der Umgang gerade mit diesen, ich nenne es mal Superstars ist, mit dem man wirklich dann auf einmal auf Augenhöhe sehr, sehr eng und sehr, sehr persönlich zusammenarbeitet. Und man hört immer viel aus Medien und Co. Und was für mich da klar wurde, ist, hey, du kannst dir in keinster Weise ein Urteil über so eine Person erlauben, bis du wirklich die persönlich kennengelernt und mit ihr zusammengearbeitet, mit ihr auch ja, über Jahre hinweg jetzt Ziele erreichst, durch Höhen und Tiefen gehst. Und da ist mir schon aufgefallen, wie auch täuschend manchmal so das Bild aus Medien sein kann.
Ja, absolut. Das ist schon krass. Da denkt man wahrscheinlich ich würde mal behaupten, 90% der Fällen, die wirklich sehr groß in der Öffentlichkeit stehen und viel mit Medien zu tun haben, sind komplett anders, als sie dort auf den ersten Blick wahrgenommen werden.
Ja. Ja.
Crazy.
Okay. Ich finde, man hört jetzt ja schon sehr, sehr, sehr stark, wie tief du in der Thematik drin bist.
Und übel, ja.
Das ist sehr, sehr, sehr beeindruckend und für mich auch sehr viel neuer Input, gerade im Bereich E-Commerce heute. Nimm uns doch gerne mal noch ein bisschen persönlicher in deine Person mit. Also was hast du jetzt eigentlich gelernt? Also ich meine, du bist 24?
Ich bin 24.
24. Und hast hier ein riesiges Unternehmen oder sogar schon mehrere gegründet, einige Mitarbeiter. Was hast du gelernt? Du hast ja jetzt gerade schon ein bisschen uns zu den Anfängen mitgenommen, aber woher kommt die ganze Kompetenz?
Also die hohe Fachkompetenz, da muss ich wirklich die Props an unser Team geben. Das heißt Softwareentwicklung, Online-Marketing und Co., da haben wir ein extrem starkes Team, was wiederum von mir gesteuert wird. Heißt konkret, was habe ich gelernt? Ich habe nach dem internationalen Abitur, Fachrichtung Wirtschaft, um das einmal gedroppt zu haben, aber das hört sich sehr gut an, hat mir auch sehr viel gebracht, habe ich dann Unternehmertum studiert, dual bei mir als Praxispartner. Das heißt, ich war in der dualen Hochschule Baden-Württemberg als dualer Student der Brandboosting GmbH, die wiederum von mir und meinem Co-Founder geführt und gegründet wurde. Und er war dann sozusagen mein Ausbilder. Und
spannend.
Das habe ich dann 3,5 Jahre studiert, habe da auch wirklich hervorragend abschließen dürfen und habe parallel noch den Ausbilderschein gemacht als E-Commerce-Kaufmann-Ausbilder sozusagen oder halt den allgemeinen Ausbilderschein, aber dann auch die Zulassung für E-Commerce-Kaufleute erhalten. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, Mensch, jetzt darf ich die ausbilden, aber jetzt habe ich die Ausbildung ja gar nicht abgeschlossen. Habe ich noch die Ausbildungsabschlussprüfung als externer Prüfling geschrieben, bin dann also hin, während die anderen Auszubildenden auch die Abschlussprüfung geschrieben haben und habe die eben auch einmal geschrieben, habe den Abschluss auch noch gemacht.
Krass.
Und um das sozusagen jetzt noch abzurunden, bin ich gerade in den letzten Zügen von meinem Master, den ich jetzt tatsächlich an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen mache, ganz heimatverbunden, in Digital Business and Management.
Strong.
Wow.
Also schon gut einige Prüfungen hinter dir.
Ja, voll.
Das kann man sagen, ja.
Cool. Vor allem, ich meine, wir kennen uns ja noch aus der Schulzeit, um vielleicht auch da so den Kontakt vielleicht kurz zu erklären. Waren bis zur 10. Klasse in der Parallelklasse zusammen und ich meine, wir hatten nie so richtig Kontakt, aber man kannte sich so ein bisschen und Religion hatten wir zumindest zusammen, das weiß ich noch. Aber damals warst du ja noch ein komplett anderer Mensch. Also würde ich so im ersten Moment sagen, ich finde es so cool, wie du dich da entwickelt hast und was du da schon für eine Journey in so jungen Jahren gemacht hast. Also hier Hut ab, Respekt.
Danke gleichfalls.
Danke.
Was würdest du sagen, was war ausschlaggebend für die Entwicklung oder woher kam dann vielleicht auch diese Veränderung?
Sicherlich so der Umbruch aus Schulzeit und dem Verständnis, dass so ein Stück weit jetzt der Ernst des Lebens beginnt.
Mhm.
Also für mich war klar in der Schulzeit, wir hatten bei uns am Wirtschaftsgymnasium im Klassenzimmer konnte man immer auf Kurzbecker schauen.
Mhm.
Und mir war klar, sozusagen, das ist ein Weg, da könnte man jetzt sozusagen dann studieren an der Hochschule nebenan und dann zu Kurzbecker gehen, ins mittlere Management und sich richtig anstrengen und dann irgendwann ins mittlere, obere Management kommen. Und das war genau der Weg, den ich für mich mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung standen, vermeiden wollte.
Okay.
Gar nicht die Firma bewerten, die sicherlich sehr, sehr hochwertige, sehr, sehr tolle Produkte fertigt, sondern ich habe einfach für mich entschieden, dass dieser Lebensweg nichts ist, womit ich mich identifizieren kann.
Mhm.
Das war sicherlich auch so durch eine gewisse familiäre Prägung dann nochmal verstärkt, dass ich einfach gesehen hatte, hey, wie ist es auch, oder wie kann es sein, so ein Unternehmen einfach zu führen oder auch als Inhaber sozusagen die Verantwortung zu tragen. Und so war dann für mich klar, okay, jetzt habe ich einmal die Möglichkeit, ohne großes Risiko, das heißt auf Deutsch zu Hause wohnend, das Ganze anzufangen oder umzusetzen. Und das habe ich dann wirklich auch ernst genommen, weil die Sorge entweder im mittelständischen Familienkonzern zu landen oder auch in der Unternehmensberatung bei einer der Big Four. Das waren so beides Optionen, die auch vielen meiner Mitschülerinnen offen standen, die aber für mich wirklich so, da hat es mir einfach gekraust.
Ja.
Und so war dann die wirklich die Chance da, jetzt einmal das richtig zu versuchen und das habe ich dann sehr ernst genommen, weil mir klar war, entweder bekommt man das jetzt richtig gut hin, oder das bleibt ein Versuch und dann hat man auch tatsächlich einiges an Zeit dann verschwendet unter Umständen und darf dann sozusagen den Lebensweg gehen, aber schon mit zum Beispiel 2 Jahren Nachteil.
Ja.
Und das war für mich klar, das möchte ich nicht. Ich möchte was Eigenes machen, wo ich auch einen positiven Impact in der Welt schaffen kann. So, plüschig sich das anhören mag, war es mir wichtig, auch Mitarbeitenden von uns bis heute zu ermöglichen, genau so einen Arbeitsplatz zu finden, der zu ihnen passt, der zu ihren Fähigkeiten und auch persönlichen Stärken, Schwächen passt. Mhm. Und eben nicht zu sagen, hey, wir haben Gleitzeit, du kannst zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr im Büro erscheinen. Das sind bis heute Aspekte, auch die aus dem Mittelstand kommen, über die wir uns teilweise dann doch mal, ja, nicht belustigen, aber so ein Stück weit amüsieren. Mhm. Und das für uns nach wie vor ein höchstes Gut ist, das auch nach wie vor zu vermeiden.
Ja, ja, ich glaube, da haben wir eine ähnliche Philosophie, was das Thema angeht. Das ist bei uns genauso. Und ich finde es auch wichtig, sich mehr auf, klar, wir sind natürlich auch deutlich kleinere Teams, muss man auch sagen, im Gegensatz zu großen Mittelständlern, aber den Menschen genau diesen freien Raum zu geben, zu den Zeiten zu arbeiten, wo sie performen, in den Umständen zu arbeiten, wo sie am besten performen und sowas zu erkennen, beziehungsweise herauszuarbeiten und dann natürlich auch umzusetzen. Die Chance, jemand zu geben, ist sehr geil, da kann ich dir zustimmen, ja. Macht Spaß.
Wann gab's denn, wann habt ihr den ersten Mitarbeiter oder die erste Mitarbeiterin eingestellt? Wann kam dieser Punkt? Und wie ging es dann weiter, dass ihr jetzt mit 30 Mitarbeitern dasteht?
Ja, der erste Mitarbeiter ist unser heutiger CTO und mittlerweile auch Mitgesellschafter, der Kevin, ein damals gemeinsamer Schulkamerad von uns.
Ja.
Und auch die Person, witzigerweise, die mir damals während dem Abi meinen ersten Online-Shop programmiert hat. Das darf ich verraten in zwei für mich damals extrem hohen Raten von 2x50 €, weil einmal 100 € hatte ich nicht. Deswegen habe ich dann das Ganze auf ein Ratenmodell mit ihm verhandeln können. Und er war dann unser erster sozusagen Entwickler. Hat sich dann einfach schnell durch die extrem hohe Fachkompetenz auch als Führungskraft in dem Bereich etabliert. Und so haben sich dann auch die nächsten Mitarbeiter angereiht. Und 2020 war das, haben wir im Januar die GmbH umfirmiert, haben dann im März Kevin dazu gewonnen und von dort an bis Ende des Jahres 2020 dann auch wirklich jeden Monat eine Person neu eingestellt und dann schon Ende 2020 um die 10-12 Leute beschäftigen dürfen.
Mega.
Nice, echt sehr gut, ja. Guter Wachstum und natürlich auch noch Potenzial für die Zukunft. Wo geht's hin? Wo seht ihr euch in der Zukunft?
Ja. Wir möchten uns noch tiefer spezialisieren, insbesondere auf zwei Kundengruppen. Das sind einmal die kleinen und mittelständischen Unternehmen ohne eigene E-Commerce-Abteilung, aber mit Produkt-Know-how und mit Unternehmerkompetenz. Mhm. Das ist auch, wo für mich eine große Leidenschaft liegt, einfach aus auch hier der Region Albstadt, Zollernalb kommend. Mir ist es wichtig, auch die Familienunternehmen, die mittelständischen Unternehmen, die hier sozusagen seit Jahren und Jahrzehnten verwurzelt sind, zu befähigen, auch weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. Mhm. Und ich doch immer häufiger sehe, dass hier viele digitale Themen in so einer Form verschlafen werden, dass teilweise dann auch ein Aufholen wirklich anspruchsvoll ist. Mhm. Auf der anderen Seite sind es die Künstler, Influencer, YouTuber und Co. Oder insgesamt zusammenzufassen unter Personen des öffentlichen Lebens, die eben wo wir nochmal einen richtig, richtig krassen Impact mit unserer Leistung bringen können. Das heißt, wo wir, wenn wir so einen Shop aufbauen, auch mit dem Erfahrungswissen, was wir jetzt aus der Zusammenarbeit schon mit einigen Influencern haben, so einbringen können, dass der Return für den Künstler enorm ist, für uns enorm ist und auch einfach der Spaß, der Community-Aspekt, aber auch der Lifestyle-Aspekt in der Zusammenarbeit mit den Personen, dann doch auch wirklich das Ganze extrem attraktiv macht. Und da spezialisieren wir uns gerade weiter, auch mit unserer Schwestergesellschaft, der The Wolf of Marketing GmbH mit Contra K in dem Feld, um hier einfach wirklich mit diesen beiden Kundengruppen, KMU zwischen 10 und 250 Mitarbeitenden in der Regel, eben hier nochmal einen krasseren Impact zu liefern. Und auf der anderen Seite Personen des öffentlichen Lebens, so ab 1 bis in der Regel 200.000 Followern, dann eben dazu zu verhelfen, auch wirklich ein ertragreiches, erfolgreiches E-Commerce-Geschäftsmodell aufzubauen, während die Person selbst sich an vorderster Front weiter auf das Kreative fokussieren können.
Okay, sehr geil. Das hört sich doch schon mal gut an. Thema Zukunft, da wird uns auch mal noch das Thema KI interessieren. Was ist bei euch so momentan Stand der Dinge? Was ist so aktuell? Was seht ihr auch in der Zukunft, speziell im E-Commerce? Nehmt uns da gerne mal noch mit rein.
Also einen Fun Fact vorwegzunehmen, wir sind sehr gute Kunden bei OpenAI. Mhm. Wir sind im Tier 5, das immer wieder ganz schön viel Geld kostet. Das heißt, wir entwickeln seitdem die KI-Thematik auch wirklich immer weiter relevant wird, selbst eigene KI-Tools mit zur Verfügung stehenden, ja letztlich Schnittstellen, API von OpenAI, aber auch von anderen Anbietern. Wir haben hier zum Beispiel schon selbst Tools entwickelt wie Product Service, also Produktberater, wo ich in natürlicher Sprache eingeben kann, was ist mein Anliegen und dann einen Produktvorschlag erhalte. Das heißt, auch wie ich KI bewerte, es ist heute schon ein nützliches Tool, es ist aber heute noch auch häufig noch mehr Buzzword als tatsächlich nutzvoll. Mm. Und was ich sehe, ist, dass es extrem wichtig ist für Unternehmen, hier ganz genau mit Augenmaß zu bewerten, wie tief sollten wir hier reingehen, weil eine Bewertung kann man nicht auslassen als Unternehmen, meiner Meinung nach, aber man kann sich auch gleichzeitig darin verzetteln. Und ich bin der Überzeugung, dass insbesondere Themen wie Textverarbeitung, wie auch Produktberatung und solche Themen immer weiter automatisiert werden können durch KI, das was sehr nutzvoll ist. Mhm. Und gleichzeitig aber aufpassen sollte, dass hier der tatsächlich menschliche Aspekt nicht verloren geht. Es ist, simpel gesagt, sozusagen weiterhin ein Wahrscheinlichkeitsrechner für Wörter. Mhm. Und ja, man muss sich auch klar machen, dass man sich hier nicht zu 100% drauf verlassen kann. Nichtsdestotrotz haben wir auch schon so Spielereien gemacht wie die Entwicklung von Donna, der Assistentin von Harvey & Suits, mhm, als KI-Tool, um zum Beispiel Mails vorbereiten und sozusagen schon versandfertig an einen zu übermitteln, dass nur noch eine letzte Prüfung erfolgen muss, um beispielsweise Mails mit Fragen zu Shopify zu beantworten. Das kann mittlerweile schon Donna. Das sind dann schon tolle Implikationen, wo man auf KI zurückgreifen kann.
Mm, cool, sehr spannend. Haben wir noch irgendwelche weiteren Fragen
im Petto? Ich habe noch ein paar Fragen im Petto.
Okay, dann hau raus.
Ich finde, man merkt jetzt auch nochmal sehr im Gespräch, dass du ein sehr ausgeglichener Mensch bist. Was ist denn so dein Lebensziel? Was treibt dich an? Was ist deine Vision?
Also allem voran glücklich sein. Das bei mir auch sehr hoch oder sehr stark durch ein hohes Freiheitsmaß definiert ist. Gleichzeitig aber auch Verantwortung übernehmen zu dürfen. Also ich finde es extrem, also eine extrem grandiose Möglichkeit, die Option zu haben, im Leben hinzugehen und ein eigenes Unternehmen aufbauen zu dürfen. Also auch einfach von dem Gesellschaftsmodell, was wir bei uns in Deutschland haben, die Option zu haben, hingehen zu dürfen, und ich war jetzt sicher nie vorbildlicher Schüler, danach die Möglichkeit zu haben, ein Team aufzubauen, ein Unternehmen, was wirklich Erfolge erzielt und wirklich nicht nur nette Worte, sondern faktische Zahlen, Daten, Fakten. Das treibt mich letztlich an. Also die Möglichkeit zu haben und die Möglichkeit aber auch dann wahrnehmen zu wollen und ein Stück weit zu müssen, wenn sie auf der Hand liegt, sind so die Themen, die mich antreiben. Da gibt es sicherlich dann auch links und rechts mal monetäre Ziele, mal persönliche Ziele, mal auch sportliche oder sonstige Ziele. Aber das liegt eigentlich immer darüber, und das ist auch, worüber ich dann letztlich stets abwägen kann, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder auf dem falschen.
Okay, sehr spannend. Und ich glaube, auch hier haben wir wieder einige Gemeinsamkeiten in der Runde, würde ich mal sagen. Was würdest du jungen Menschen raten oder mitgeben, die sich selbstständig machen wollen? Hast du einen Tipp, den du gerne mitgeben möchtest? Mehrere?
Also ich habe mehrere konkrete Tipps. Ich würde jedem empfehlen, das Buch 1x1 der Erfolgsstrategie zu lesen und zu inhalieren und wirklich zu durchdringen. Das ist mit das einzige Buch, was ich die letzten 5 Jahre gelesen habe, auf Empfehlung von Nils Herder, Professor Dr. Nils Herder von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen damals. Das hat uns sozusagen den Weg bereitet in die Spezialisierung. Und um hier einen Funfact noch reinzubringen, ich darf morgen tatsächlich über diese Erfolge auf einer Veranstaltung mit unter anderem auch den Autoren dieses Buches sprechen.
Wow. Geil.
Das heißt, das ist sozusagen auch ein weiterer Full-Circle-Moment. Mhm. Ich kann aber jedem nur empfehlen, dieses Buch zu kaufen. Es ist kein, ich bekomme keine Provision, aber es ist wirklich der Gold wert. Jeden Cent lässt sich mit Faktor 100 oder 1000 amortisieren. Und dann Menschen, die sich selbstständig machen, das schon ernst zu nehmen. Also klar zu machen, hey, du hast hier ein höheres Maß an Freiheit, das geht aber auch einher mit einem höheren Maß an Verantwortung. Und ich sehe schon immer wieder, dass sozusagen dieser Freiheitsdrang dann bei manchen überwiegt. Und für mich ist es wichtig, sich klar zu machen, hey, ganz oder gar nicht, entweder Vollgas, entweder dann auch, wenn es drauf ankommt, von 21 bis 2 Uhr nochmal ransitzen, statt auf der Couch rumsitzen. Das muss einem klar sein und dafür muss man auch bereit sein. Und diese Frage sollte man sich ehrlich beantworten. Und wenn die Antwort nicht aus dem Bauch heraus mit Ja überwiegt, gewisser Zweifel mag da sicherlich berechtigt und auch vernünftig sein, aber wenn das Ja überwiegt, dann ist das gut. Und wenn das Nein überwiegt, dann will ich die Entscheidung nochmal hinterfragen.
Ja, ich glaube, da ist vor allem auch ein großer Teil die ganze Social-Media-Bubble dafür verantwortlich, dass einfach viel propagiert wird. Ja, jeder kann eine Agentur gründen, man braucht keine Ausbildung, kein Studium, kein gar nichts. Man braucht einen Laptop, kann damit 10.000 Euro im Monat vom Stand aus verdienen.
Und 9-to-5-Jobs sind komplett scheiße, genau, arbeitet da nicht drin.
Ja, dieses Bild wird so oder wurde vor allem in den letzten 3, 4, 5 Jahren, habe ich das Gefühl, so extrem stark propagiert von vielen, dass man sich genau diese Frage nicht mehr stellt. Ey, bin ich bereit, wirklich mal hinzusitzen bis nachts, nochmals was fertig zu machen, Verantwortung zu übernehmen, wirklich Gas zu geben? Und das unterschätzen viele und das ist absolut richtig, sich die Frage zu stellen und danach nochmal zu bewerten, hey, kann ich mich da wirklich mit identifizieren, vor allem für die nächsten Jahre, wo man wirklich auch mal so reinhasseln muss, um einfach mal gesettelt zu sein, um dann irgendwann zu sagen, nach vielleicht 10, 20 Jahren, okay, ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück und mal ein bisschen weniger. Bis dahin ist man obsessed und kann nicht mehr anders, aber das ist ein anderes Thema. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
Würde ich aber zu 100% unterschreiben. Also insbesondere dieser Social Media Hype um das Thema Unternehmertum und Selbstständigkeit bringt viel neue Dynamik in den Markt, bringt aber auch viel, ich sag mal, ein Stück weit auch teilweise Überschätzung einfach mit.
Ja.
Das heißt, es wird propagiert, das ist the way to go und alles andere ist falsch und dem würde ich vehement widersprechen.
Mhm.
Das heißt, bevor ich eine halblebige Selbstständigkeit versuche oder mich versuche zu bemühen, würde ich jedem empfehlen, sich seiner Leidenschaft zum Beispiel im Bereich Softwareentwicklung, Marketing oder Co. zu widmen und hier auch in Angestelltenverhältnis zu gehen, was total fein ist. Auf der anderen Seite, aber wenn man sagt, hey, damit kann ich mich voll identifizieren, dann auch das Risiko vielleicht mal einzugehen, weil wenn man jung ist, fällt es einem sicherlich noch einfacher, wie wenn man mal eine Familie gegründet hat oder auch schon einfach andere Verpflichtungen im Leben übernommen hat.
Ja, klar, vor allem ist ja auch nicht nur das Thema, dass man sagt, ich gehe jetzt meiner Leidenschaft nach und mache mein Hobby zum Beruf. So jetzt beispielsweise gerade als Videograf oder als Softwareentwickler oder als, I don't know, Spieleprogrammierer. Und da machst du dich selbstständig oder versuchst ein Unternehmen aufzubauen, dann hat es erstmal auch lange gar nicht mehr so viel mit der eigentlichen Leidenschaft zu tun, weil halt extrem viel drumherum mit dazu kommt, was man eben einfach tun muss, was getan werden muss in so einem Unternehmen und man nicht wirklich dann 12 Stunden da sitzt und halt nur Videos macht oder irgendwie nur Spiele programmiert. Das sind ganz viele andere Themen, die viele halt auch nicht auf dem Schirm haben, die damit einhergehen, ja.
Ja, man setzt da, finde ich, gern mal so die rosarote Brille auf und
absolut.
Ja, hat dann irgendwie nur die Vorteile oder ja, so dieses perfekte, schöne Leben, was dann eben auf Social Media auch gerne mal dargestellt wird, vor Augen. Aber ja, man muss sich absolut natürlich auch mit dem Thema wirklich befassen und dann eben auch die Schattenseiten betrachten und schauen, hey, will ich das Risiko eingehen, die Energie da reinstecken, sehe ich mich da oder halt nicht.
Aber ganz klar, wenn es dein Ding ist, dann ist eines der geilsten Sachen auf der Welt auf jeden Fall, wenn man diese Freiheit hat.
Bitte? Aber dann go for it, aber wirklich mit 100%.
Ja.
Oder mit 120%.
Am besten sogar.
Absolut.
Geil.
Okay, dann abschließend noch eine abstrakte Frage an dich. Was, wenn du was ändern könntest, was würdest du im Bereich E-Commerce, Online-Shops gerne ändern?
Die Ellenbogenkultur. Wir haben insbesondere im Kontext von E-Commerce-Agenturen und von, aber auch dem Wettbewerbsumfeld der E-Commerce-Treibenden, haben wir einerseits eine Ellenbogenkultur und auf der anderen Seite so eine weichgewaschene Feedback-Kultur. Das heißt, jedes Unternehmen, wow, da geht es nur um die Erfolge. Was ich tatsächlich stark vermisse, ist da die ethische Verantwortung für das zu übernehmen, was man tut, was man in die Welt setzt und was man auch mit seinem Unternehmen fabriziert. Und was ich schon sehr kritisch beäuge, ist diese Selbstbeweihräucherung auf LinkedIn, ist dieses ausschließlich über positive Aspekte zu sprechen. Das finde ich, kurz gesagt, cringe und unehrlich. Und ich würde mir wünschen im E-Commerce, dass man viel transparenter, viel ehrlicher und viel offener damit umgeht, wie Dinge wirklich sind und so auch einen direkteren und konkreteren Austausch schafft. Das würde ich mir echt wünschen. Und ansonsten, ja, viel mehr Unternehmen sich dazu entscheiden, auf Shopify zu wechseln, die einfach ihre Zeit noch in anderen Shopsystemen verplempern. Meine Message da immer ist, damit, also mit Shopify, kann man sich darauf fokussieren, was wirklich zählt. Und das ist nämlich Erfolg, Umsatz, Ertrag mit einem Produkt, mit einem Service, der dann auch sozusagen ethischen Ansprüchen entspricht.
Ja.
Geil.
Das war doch ein perfektes Abschlusswort, oder?
Absolut. Außer du hast noch eins, was du unbedingt loswerden möchtest, abschließend zu der Folge.
Einen großen Dank an euch für die Einladung und für das spannende Gespräch. Und ja, also vielen Dank euch.
Sehr, sehr gerne.
Viel mehr möchte ich gar nicht mehr anfügen.
Ja, wir sagen dir danke, dass du hier warst, so offen warst, über alles gesprochen hast, was so in Zukunft noch passieren wird und auch über deine Vergangenheit und die Geschichte von Brandboosting. War wirklich sehr spannend und interessant. Ich bin gespannt, was ihr da draußen sagt. Lasst uns gerne wissen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt die uns, wie immer. Checkt alles in der Beschreibung aus, da findet ihr alles. Habe ich irgendwas vergessen?
Buchtipp ist ebenfalls in der Beschreibung drin.
Buchtipp, richtig. Das 1x1 der Erfolgsstrategie, wie heißt es?
1x1 der Erfolgsstrategie von Kerstin Friedrich, Friedmund Malik und Lothar Seifert.
Findet ihr in der Beschreibung und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Das war der Too Nice Podcast mit Simon und Felix. Hat dir die Folge gefallen? Dann hinterlasse uns eine Bewertung oder schreibe uns eine Nachricht.